Vielleicht noch ein paar Worte zu Achtsamkeit und was könnte die spirituelle Dimension von Achtsamkeit sein. Und wenn wir diesen Begriff spirituell verwenden, dann leitet sich das her aus dem lateinischen Spiritus, der Geist, aber auch der Hauch und Spiro, ich atme, oder respiro im Italienischen, respirare, atmen. Interessant, wie nah Atem mit dem Geist ist. Und das wird oft definiert als das Erfahren, Erleben einer transzendenten Wirklichkeit oder Einsichten in Bezug auf Sinn oder Wertfragen des Daseins. Oder in manchen Traditionen spricht man von Erfahren einer des Absoluten oder einer sogenannten absoluten Realität. Oder es ist die Inspiration dessen, was heilig ist oder was wertvoll ist im Leben. Nicht gemeint sind gedankliche Einsichten, nicht gemeint ist Logik und ein darüber sprechen, sondern ein Erfahren. Und trotzdem ist der Begriff nicht wirklich eindeutig definiert. Nun, Spiritualität finden wir im theologischen Bereich, wir finden es auch im säkulären Bereich. Vielleicht das, was nicht oberflächlich ist, das, was über das rein Materielle hinausgeht. Nun, Achtsamkeit ist ursprünglich in einem Kontext gelehrt worden, in einem spirituellen Kontext, in einem Kontext, wo es um Weisheitsergründung ging, wo es darum ging, auch oder immer noch geht, auch die Wurzeln von Leiden zu erforschen, wo es darum geht, Wirklichkeit so wie sie ist, also das Dasein auf eine ganz existenzielle Weise zu erforschen und nicht darüber nachzudenken. Das ist eines, lesen, hören, reflektieren. Aber ein direktes Erfahren ist noch eine andere Ebene. Und das wird Einsicht genannt. Einsicht, etwa auch aus der Einsichtsmeditation und nicht, weil mir da irgendetwas plötzlich einfällt, sondern es kommt vom Erkennen, vom Sehen. Aber nicht mit den Augen sehen, sondern auf eine Weise mit dem Herzen sehen, mit Achtsamkeit und Gewahrsein sehen. So wie wenn jemand sagt, ah, jetzt bemerke ich schon wesentlich leichter, wenn ein Gedanke da ist und sehe, dass es ein Gedanke ist und bloß ein Gedanke. Wir sehen auf eine Weise, wir erkennen. In mancher christlichen Tradition spricht man wieder eher vom Horchen, aber gemeint ist das Gleiche. So in sich hineinhorchen oder den Klängen der Welt horchen, das sind alles so Umschreibungen für etwas, was durch Achtsamkeit und Gegenwärtigkeit entsteht und auch eine unvoreingenommene Achtsamkeit. Und die haben wir meistens nicht. Es geht eigentlich darum, auch diese Unvoreingenommenheit erst zu entfalten. Oder die Voreingenommenheit erstmal zu entlarven. Wir kommen zur Meditation mit gewissen Erwartungen, das ist selbstverständlich und motiviert auch. Und auf der anderen Seite eröffnet sich etwas, was vielleicht nicht sofort oder nicht unbedingt mit den Erwartungen zu tun, gleichzusetzen ist, oder mit wie wir denken, dass es sich entfalten sollte, oder wie wir denken, dass wir sind. Und das kann aber sehr interessant sein. Manchmal auch frustrierend, weil so Ansichten, die wir haben über uns, über andere, über die Welt, nicht immer halten. Nun, Achtsamkeit wird mehr und mehr auch eingesetzt, um sehr weltliche Ziele zu verwirklichen, wie besser schlafen können, besser einschlafen können oder irgendwie auf eine Weise effizienter zu agieren. Oder einfach eine rezeptive Depression zu vermeiden. Und da ist auch nichts einzuwenden dazu. Das ist auch gut, dass hier, wenn hier Achtsamkeit hilfreich sein kann. Aber es kann auch zu einer Art von Suche verleiten oder hilfreich sein bei einer Art von Suche, die irgendwie im Herzen vieler Menschen da ist, die vielleicht oft erst ans Tageslicht gebracht werden muss. Der heilige Augustinus schreibt so etwas wie: Da ist etwas in uns Menschen, was uns hinaustreibt aus dem Einerlei des Alltags, immer wieder auf die Suche. Und er nennt es das Pilgern. Wenn wir pilgern, dann gehen wir und gehen und wir gehen immer weiter und wir lassen etwas zurück und wir gehen weiter und wir sehen neue Dinge und Landstriche und wir lassen sie wieder zurück und wir gehen weiter. Und er sagt, tief in unserem Herzen, was uns wirklich pilgern lässt, es ist eine Sehnsucht im Menschen, die Sehnsucht des Menschen, was er nennt, nach der ewigen Heimat. Wie immer wir die nennen wollen. Er nennt es Gott. Und Achtsamkeit ist etwas, was uns unterstützen kann bei dieser Suche. Nach Sinn, nach Werten, nach dem Ich oder nach dem Wer bin ich, wie auch immer wir das anlegen. Und es geht über das Horchen oder über das Sehen, das innere Sehen. Und ich möchte jetzt ein paar Aspekte darlegen, die so mit der Zeit auch durch diese Praxis von Achtsamkeit, Achtsamkeitsmeditation entstehen können. Einsichten, wenn wir so wollen, die sich entfalten können. Und vielleicht das eine oder andere, was wir erfahren oder erfahren haben. Ein anderes kann vielleicht noch kommen. Und ich beziehe mich hier auf eine mir sehr, ich kenne sie nicht persönlich, aber eine sehr wertgeschätzte Autorin und Zen-Lehrerin namens Yoko Beck. Ich glaube, Charlotte Yoko Beck. Ein Buch, das sie geschrieben hat, das heißt einfach Zen. Und dann gibt es noch ein zweites, da habe ich den Titel vergessen. Und sie schreibt sehr, wie soll ich sagen, geradeaus und direkt zum Punkt und nicht verschnörkelt. Sehr ungewöhnlich für eine Amerikanerin. Und natürlich gibt es eine ganze Menge von verschiedenen Traditionen, wie man versucht zu beschreiben, wie sich so eine innere Entwicklung entfalten kann, wie sich Achtsamkeit und Einsicht daraus entstehend entfalten kann. Aber was sie da beschreibt, mit dem kann ich gut, weil ich als persönliche Erfahrung, aber auch in der Begleitung von Meditierenden. Und es beginnt damit, dass sie schreibt, dass wir anfangs, wenn Achtsamkeit etwas klarer wird und eine gewisse Kontinuität entwickelt. Und ich meine mit Kontinuität nicht eine Stunde oder 5 Minuten durchgehend. Es reicht ein paar mehrere Momente. Weil die Dinge, das habt ihr inzwischen wahrscheinlich bemerkt, die gehen furchtbar schnell ab. 3 Sekunden ist eine Ewigkeit. Wie viele Gedanken können das sein? Wie viele Geräusche oder Impulse können das sein? Das heißt, etwas Kontinuität. Und der erste Schritt ist, dass wir so geistige und emotionale Reaktionen erkennen können. Und das Erste, was oft passiert, ist, dass man erst einmal erschreckt ist, wie viel Gedanken da sind und wie schwer sie zu beeinflussen sind oder abzuschalten sind, nämlich im Grunde gar nicht. Godwin Samaratne, Meditationslehrer aus Sri Lanka, der da in den 90er Jahren hier auch unterrichtet hat, pflegte das zu sagen, auf Englisch, poor meditator, arme Meditierer, Anfang habt ihr keine Probleme mit Gedanken und jetzt habt ihr ein Problem mit Gedanken. auf der anderen Seite, wir haben begonnen zu horchen, zu lauschen, wir haben begonnen zu sehen. Wir haben das Licht angemacht auf eine Weise und sehen diese Aktivität des Geistes. Und auf der einen Seite ist diese Aktivität des Geistes etwas, was wir unser ganzes Leben gelernt haben, es auch auszufeilen und geschickt anzuwenden. Und jetzt plötzlich soll das nicht sein. Das heißt, die Aktivität des Geistes zu bemerken, sozusagen aus dem Unbewussten, wo es so und so irgendwie abläuft, ins Bewusste zu heben. Das heißt, es erscheint oft erstmal etwas chaotisch, oder wir bemerken auch, wie viele Bilder und Traumbilder da sind, wenn man in so einem halbwachen Zustand ist. Aber wir bemerken es, zumindest streckenweise. Und das ist Achtsamkeit. Oder wir bemerken mehr und mehr geistige Zustände von Unruhe oder Spannung oder mal Frieden oder Langeweile oder was auch immer. Und das Wichtige ist, und das gilt es auch mehr und mehr zu entfalten, ist dieses urteilsfreie Erkennen. Und da ist so schnell dieses mag ich nicht, sollte sein, sollte nicht sein, sollte besser sein, sollte anders sein, sollte endlich weitergehen oder was auch immer. Und immer wieder diesen Schritt zu machen, oh, so ist es. Und die Reaktionen darauf, die sehr wohl da sind, schon wahrnehmen, aber das ist nicht ein und dasselbe. Das sind oft ganz simple Dinge, dass am Anfang jemand sagt, also ganz klassisch beim ersten Einzelgespräch, da hatte ich einen Schmerz und da habe ich mich bewegen müssen. Und wenn ich gemein bin, dann frage ich nach, beschreib mir dieses Müssen. Dann habe ich mich bewegen müssen. Wenn man dann näher hinschaut und mit der Zeit es mehr und mehr mitkriegt, was passiert, dann können wir Reiz und Reaktion wahrnehmen. Was ist ein Reiz? Zum Beispiel ein brennendes Knie. Und da gibt es eine Reaktion. Und diese Reaktion ist oft automatisch. Ich habe das Gefühl, ich muss mich bewegen und bewege mich. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann merken wir, da ist eine brennende Empfindung, unangenehm, das loswerden wollen. Oder auch eine Erinnerung, beim letzten Mal hat das Knie aufgebrannt und das ging dann bis zum Ende der Sitzung. Oh je, was auch immer. Da ist oft so ein ganzer Rattenschwanz dran. Und es ist wichtig, dass wir das unterscheiden können, was ist diese reine Empfindung und was ist der Rattenschwanz dran. Der Rattenschwanz endet, wenn ich so weitermache, endlich im Rollstuhl. Oder was auch immer. Ne? Das heißt nicht, dass wir nicht auch sorgen für uns und unseren Körper, aber auch hier kann sorgfältig gewählt werden. Das heißt, wir können sehen, da ist eine Ursache und da ist ein Rattenschwanz dran. Und was lässt mich bewegen? Und vielleicht kommt man mal zu dem Punkt, wo man merkt, da ist ein Gedanke, der einem sagt, jetzt bewegen. Oder ein Impuls, der sagt, jetzt bewegen. Und dann kommt die Bewegung. Oder es kann sein, dass mal jemand den Impuls bemerkt und auch den Impuls beobachtet und nicht bewegt und der Impuls geht vorbei. Dann sieht man, ah, das, womit ich mich immer so identifiziert habe, dass ich der, der will, der macht, bloß ein Impuls, der kommt, aber auch wieder geht, wo etwas möglich ist zu folgen, aber auch nicht zu folgen. Das geht so in diese Richtung von geistige, aber auch emotionale Reaktionen erkennen auf Reize. Eine emotionale Reaktion kann sein, dass wir eine Erinnerung haben und da kommt plötzlich ein Gefühl oder Emotion dazu oder ein Gedanke an jemanden und dann kommt Trauer oder Sehnsucht oder was auch immer. Erst ist ein Gedanke, dann das Gefühl oder die Emotion. Oder aufgrund einer Körperempfindung, einer unangenehmen zum Beispiel, und dann eine Reaktion darauf oder eine Emotion. Wut oder was auch immer. Das klingt vielleicht sehr profan, aber das hat eine ziemlich weitreichende Implikation. Nämlich, wenn wir mehr mitkriegen, dann haben wir auch mehr Möglichkeiten des Wählens. Welchen Impuls folge ich, welchem nicht? Welchen Gedanken möchte ich fertig denken, welchen lieber nicht? Wo lasse ich meinen Geist und meine Gedanken hin neigen? Buddha sagt in einer Lehrrede, woran man viel denkt, dahin neigt sich das Herz, dahin neigt sich der Geist. Wir können viel denken über wie wertlos ich bin und wie falsch ich alles mache und was weiß ich. Und dahin neigt sich das Gemüt. Und wir können aber auch denken, wie wir auch etwas wertschätzen können an uns etwa oder an anderen. Oder wir können denken in Richtung von, wofür wir wirklich von Herzen dankbar sind. Und dahin neigt sich der Geist, wenn wir das oft tun. Oder wir können immer wieder denken, was nicht passt und was wir und herumnageln. Und dahin neigt sich der Geist. Jemand hat gesagt, wir praktizieren immer. Wenn wir Wohlwollen oder Metta-Gedanken haben, dann praktizieren wir das, weil es stärkt sich dadurch mit der Zeit. Oder wenn wir nörgelnde Gedanken haben oder Gedanken, die uns so irgendwie im Defizit erscheinen lassen, dann praktizieren wir das, weil es verstärkt sich mit der Zeit. Es wird zu eingefahrenen Bahnen. Achtsamkeit lässt uns das erkennen. Der Torwächter. Und vielleicht sagen kann, okay, da steige ich jetzt aus. Was nicht immer geht. Manchmal haben die schon so ein eigenes Momentum. Und es braucht oft einerseits schon eine Früherkennung und andererseits allmählich auch Ressourcen des Gegenteils zu entfalten. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich diese Praxis von Metta oder Wohlwollen sehr wertschätze, bin auch hier jetzt nur sehr spärlich praktiziert, um so ein Gegenpol zu dem überkritischen Geist und beziehungsweise verurteilenden Geist zu schaffen. Urteilen ist wichtig, aber verurteilen ist eine Quelle von Leid. Es geht so in diese Richtung von, was der ehrwürdige Jnanaponika genannt hat, Meditation ist ein Geist erkennen, der Aspekt des Geistes zu erkennen. Und dann als nächstes, wenn er sagt, Meditation ist auch den Geist oder das Herz formen, also wirklich in eine gewisse Richtung zu entfalten. Ich habe früher irgendwie einfach Impulsen halt gefolgt und dann mal gedacht, haben wir nichts gedacht. Wenn ich irgendwann einmal bemerkt habe oder gehört habe, man kann so das Herz entfalten. Man ist durchaus verantwortlich für welche Richtung man sozusagen im Leben nimmt. Wo wir Wertigkeiten sehen, was wir im Grunde auch anstreben. Und es geht in die Richtung von dem zweiten Punkt, den Joko Beck hier anspricht als Entwicklung oder Entfaltung durch, sei es Zen, Sazen oder Achtsamkeitsmeditation. Nämlich mehr und mehr unterscheiden können zwischen heilsamen und unheilsamen Geisteszuständen. Was damit gemeint ist, geht zurück auch auf ein Begriff, den es in der Pali-Sprache gibt, der Kusala und Akusala heißt. Und Kusala übersetzt, haben wir nicht wirklich ein Wort dazu im Deutschen und auch nicht im Englischen. Es wird mit heilsam jetzt übersetzt, aber gemeint ist Kusala, wenn wir dies nähren, dann führt es zu mehr Glück und Frieden. Und Akusala, wenn wir dies nähern, dann führt es zu mehr Unglück oder Leiden und Unfrieden. Und was es meint, ist auch, es meint verschiedene Geisteszustände, verschiedene Aspekte unseres Herzens. Und was man mit der Zeit eine Sensitivität bekommt, auch durch die Achtsamkeitsmeditation oder durch Achtsamkeit, ist, dass wir eine ganze Palette kennenlernen. Wir lernen kennen vielleicht Ruhelosigkeit, wir lernen kennen ein Gefühl von, ein Getriebensein, wir lernen kennen Verlangen, wir lernen kennen Widerwille und Wut, wir lernen kennen Stille, wir können lernen kennen Klarheit oder Wohlwollen. Wir lernen kennen Achtsamkeit und lernen kennen, wie es ist, wenn sich der Geist sammelt mit einer Sache ist. Wir lernen kennen Trübheit und Trägheit. Und schmecken es auch auf eine Weise. Und es mit Achtsamkeit zu schmecken, führt fast natürlich dazu, dass man mehr und mehr merkt, das möchte ich mehr nähern, das möchte ich nicht so nähern. Und es entsteht eine größere Sensitivität für, was ist heilsam, was ist unheilsam, was tut meinem Herzen gut, was möchte ich entfalten, noch mehr entfalten und was will ich weniger pflegen. Deswegen ist auch wichtig, die schwierigen Geisteszustände und auch die sogenannten Hindernisse kennenzulernen. Aber auch zu sehen, was sich entfaltet, wenn die nicht da sind. Was sich an Heilsamen entfalten kann. daraus mag dann dieser Wunsch entstehen, ja, ah, da gibt es doch etwas, was ich, ein bisschen was, was ich in mein Leben integrieren will oder hineinbringen möchte. Was Wert hat für mich. Der nächste Punkt, den Joko Beck hier anspricht, geht vielleicht jetzt über das hinaus, wo wir nach 2-3 Tagen in unserer Praxis sind. Aber ich spreche es trotzdem an. Anfangs hängen wir sehr an den Objekten in der Meditation und an den Inhalten. Auch an den Inhalten von Gedanken zum Beispiel. Ja? Deswegen nähern wir sie oft unbewusst noch. Oder lassen es auch nicht so leicht los. Und aus dem Raum der Stille und der Zeit zu haben, kommen oft auch gute oder interessante Gedanken, manchmal auch Unsinn, aber manchmal auch kreative Gedanken oder was auch immer, oder Erinnerungen, die wir schon lange nicht hatten und alles Mögliche. Und da hält man irgendwie fest an diesem Inhalt. Ja, fast sieht man das manchmal therapeutisch, wo es auch um Inhalte geht. Aber der Schritt ist, mehr und mehr zum Prozess zu kommen. Deswegen ist oft die Frage, ja, und was ist passiert damit? Was ist geschehen mit dieser Emotion? Was ist geschehen mit diesem Gedanken, als du ihn erkannt hast? Und wenn wir nicht so sehr kleben an den Inhalten, können wir etwas entdecken, was so offensichtlich ist. Aber wir es übersehen, weil wir so sehr mit den Inhalten beschäftigt sind, die so quasi so unsere kleine Welt ausmachen, wie ich meine Wohnung einrichten werde und was in meiner Arbeit passiert und wie meine Beziehung zu gewissen Menschen ist und wie ich früher war und wie ich in der Zukunft sein möchte und wie ich nicht sein möchte und so weiter und so fort. Und meine Ängste und meine Sorgen und ich und ich und ich. Und wenn das auch einen gewissen Wert hat, aber es hält uns gefangen in unserer kleinen Welt. Und Achtsamkeit und die Achtsamkeitsmeditation oder sei es Sasein oder was auch immer, kann uns da drüber hinaus bringen, über diese, sagen wir mal, so duale Sicht. Und wenn wir nicht mehr an den Inhalten so festklammern, was möglich sein kann zu erkennen, ist etwas ganz was Simples. Ein Gedanke entsteht, ist da und vergeht. Punkt. Ein Bild entsteht, ist da und vergeht. Der genialste Gedanke entsteht und vergeht. Aber den wollen wir nicht vergehen lassen, sondern den wollen wir festhalten und uns unbedingt merken. Und dann fragen wir uns, darf ich mir was aufschreiben? Ja. Da sind wir im Inhalt gefangen. Das heißt, ein Schritt ist, dieses Loslassen, den Fluss zu erkennen. Den Fluss von Eindrücken. Der Fluss an Tönen, der Fluss an Körperempfindungen, der Fluss an Gedanken, Emotionen, die sich wandeln. Und das ist nicht etwas, was wir jetzt absichtsvoll tun können und sagen, so jetzt setze ich mich hin und ich beobachte den Fluss. Vielleicht geht es ein bisschen. Aber es ist üblicherweise etwas, was sich organisch mit der Zeit auch entfaltet. Und so heißt es, dass uns die Meditation von etwas, was wir nennen die spezifischen Charakteristika von Objekten zu den universellen Charakteristika führt. Ein spezifisches Charakteristika wäre, sagen wir mal, wenn ich heute angeregt habe, auch den Geschmack von verschiedenen Geisteszuständen oder Emotionen wahrzunehmen. So schmeckt Traurigkeit oder so, unter Anführungszeichen, oder so schmeckt Freude oder so schmeckt Wut. Und es hat so einen gewisse Eigenheiten, wie es sich im Körper anfühlt, wie wir da die Welt sehen, wie wir denken. Sonst könnten wir es nicht unterscheiden, Freude von Wut oder Trauer von Glück. Das sind spezifische Charakteristika. Die universellen sind was anderes, nämlich es beinhaltet alles. Nämlich all die Eindrücke, die entstehen, sich verändern und vergehen. Ein berühmter Mönch und Meditationslehrer in Thailand, Ajahn Chah, vergleicht diesen Körper mit einem Luftballon. Irgendwann geht's plupp. Und das war's. Und es mag gut sein, sich zu sorgen um diesen Luftballon, aber es ist trotzdem ein Luftballon. Und das ist einem oft irgendwie nicht so wirklich bewusst. Wir lassen uns nicht uns so ran. Alles ist diesem Fluss unterworfen. Und wir können das aber in kleinen Dingen auch sehen. Es wird allerdings verdeckt durch Kontinuität. Zum Beispiel die Kontinuität von, wir schauen uns jeden Tag in den Spiegel und es geht so allmählich, dass da ein Alterungsprozess sichtbar wird. Aber wenn wir jemanden 10 Jahre nicht sehen und dann treffen wir diese Person, dann ist es sehr offensichtlich. Ich fürchte mich immer, nein, fürchten ist übertrieben, wenn ich jemanden nach 5 oder 10 Jahren wieder treffe, weil dann sind die Kommentare so, ah, bist schon ordentlich grau geworden oder irgendwo. Ja. Offensichtlich war das vor 10 Jahren noch anders. Also Kontinuität ist es oft, die das irgendwie so verdeckt, die Veränderlichkeit. Oder ein Bekannter von mir, ja, wesentlich älter ist als ich, aber wir sind vor 30 Jahren gemeinsam, nein, vor 40 Jahren gemeinsam nach Indien gefahren mit dem öffentlichen Bus und Zug. Und das ist irgendwie ein Erlebnis, das dann irgendwie, obwohl wir viel gestritten haben, aber irgendwie trotzdem auch irgendwie zusammenhält. Und dieser Mensch ist jetzt weit über 80 inzwischen und in einem Pensionistenheim. Und ab und zu besuche ich ihn. Und jetzt zuletzt fragt er mich und sagt, wie kann das sein? Ich weiß nicht, wie es gekommen ist, dass ich jetzt zu alt bin. Ich finde die Frage irgendwie ganz interessant, weil es geschieht nicht plötzlich, es geschieht so ganz allmählich, Tag um Tag, Nacht um Nacht. Das heißt, Veränderlichkeit ist etwas, was man so leicht übersieht. Vor allem, wenn wir auch an all diesen Inhalten hängen. Und doch macht es etwas, wenn wir uns mehr und mehr auch in unserer Meditationspraxis diesen Fluss von Veränderlichkeit öffnen können. Weil wir auch merken werden, dass es unterschiedliche Reaktionen zur Veränderlichkeit gibt. Eine Reaktion, wenn zum Beispiel Schmerz vergeht, ist eine erfreuliche Veränderlichkeit, positive Veränderlichkeit. Auf der anderen Seite, wenn wir vielleicht endlich mal Stille oder innere Ruhe erfahren und die vergeht oder wird gestört durch irgendwelche Geräusche oder was auch immer oder einfach durch Gedanken, dann ist das, empfindet man das vielleicht nicht so eine positive Veränderlichkeit, weil wir da auch festhalten wollten an etwas. Das heißt, das Wieder- und Wiedererkennen von Veränderlichkeit macht auch etwas mit unseren Anhaftungen. Es lässt mehr und mehr auch ein Loslassen entstehen, aber nur dadurch, indem wir merken, wie es weh tut, an etwas festzuhalten, was nicht festzuhalten ist. Das kann sich auch im Leben beziehen auf andere Menschen, eine Beziehung, die so und so war und jetzt nicht mehr so und so ist oder was auch immer. Und der Schmerz kommt letztlich von etwas festhalten wollen, was fließt, was sich verändert hat, aber nicht unserem Wunsch gemäß verändert hat. Und da kommen wir im Grunde auch schon ziemlich zum Herzen von dem, was etwa auch der Buddha einen irgendwie darauf hinweisen wollte. Das Leiden, das entsteht, oft etwas zu tun hat mit falschen Vorstellungen, die wir haben von uns und von Dasein, von der Welt und wie andere sein sollten, etc. etc. Nicht mit der Realität übereinstimmend. Und eine dieser Vorstellungen ist dieser Wunsch nach Andauern. Der durch ein Erkennen von stetem Fluss und steter Veränderung allmählich untergraben wird, diese Illusion. Es kann noch weitergehen, noch andere universelle Charakteristika des Daseins zu erkennen, wie auch etwas, was sich logisch daraus ergibt, ist so ein gewisser, nicht wirklich permanent befriedigender Aspekt, weil da nichts ist, worauf ich für immer und ewig bauen kann. Das negiert nicht sinnliche Befriedigung. Das negiert nicht etwas, was uns auf eine Weise erfüllen kann auch. Aber wie permanent kann es das tun? Oder müssen wir immer wieder neu etwas Neuem nachlaufen? Und das kann so einen gewissen unbefriedigenden Beigeschmack haben. In dem sind wir nicht immer, wir haben nicht immer so die Sensitivität dafür. Aber oft ahnt man es oder spürt es irgendwie. Mir hatte mal jemand erzählt, sie war in Sorrent, glaube ich, im südlichen Italien und hat dort einen wunderschönen Sonnenuntergang gesehen, den schönsten ihres Lebens. Und gleichzeitig ist eine Traurigkeit aufgetaucht. Und diese Traurigkeit war, dass sie gesehen hat, sie kann diese Schönheit und diesen glückhaften Moment nicht festhalten, er ist so flüchtig. Und das zum Beispiel meine ich mit letztlich nicht befriedigend, nur flüchtig befriedigend. Und ein weiterer Punkt, der sich eröffnen kann mit Achtsamkeit und Achtsamkeitsmeditation, ist diese Frage nach dem, wer bin ich, oder wie auch immer diese Frage gestellt wird, oder wer ist es, der das jetzt will? Und diese Frage ist nicht etwas, was durch Denken zu beantworten ist, und wir mögen das auch, brauchen das gar nicht versuchen. Aber es ist auch möglich, durch Achtsamkeit mehr und mehr zu erkennen. Vielleicht auch zu erkennen, dass die Frage gar nicht richtig gestellt ist. Weil sie sucht nach einem Wer, nach einer Person. Aber was wir bemerken können mehr und mehr ist, dass eine Identifikation entsteht mit Prozessen. Und dass auch eine Disidentifikation entsteht, nämlich etwas, wo wir uns vorher identifiziert haben, kann sein, dass wir einen anderen Moment nicht identifizieren. Zum Beispiel ein Gedanke. Ja? Ein Gedanke, was weiß ich, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Immer wieder identifiziert. Und dann sitzt man da und sieht, da kommt ein Gedanke, ich bin ein hoffnungsloser Fall und vergeht. Und ergreifen wir nicht, sondern sehen, ah, das ist ein Gedanke, der kommt und geht. Ich bin nicht der Gedanke. Und das wäre ein Moment von nicht identifiziert mit etwas, was ich vorher identifiziert war. Vielleicht bin ich aber identifiziert mit dem Zeugen oder der Zeugin, die diesen Gedanken wahrnimmt, oder was auch immer. Oder manchmal sind wir mit dem brennenden Knie identifiziert, mit mein Knie. Sagt im Sendo in Wien jemand zum Zen-Meister, ich habe da so Knieschmerzen die ganze Zeit, furchtbar. Und er sagt, denkt ihr, das ist der Knieschmerz vom Nachbarn? Das ist zwar nicht voller Mitgefühl, aber was irgendwie dahinter steckt, ist dieses, wir können uns identifizieren, wir können aber auch eine Empfindung wahrnehmen, das ist bloß eine Empfindung und es kommt nicht das Mein hinzu. Das heißt, diese Identifikationen wandern. Und es gibt Momente, wo wir merken, nicht ich. Es ist bloß ein Prozess, es ist bloß Brennen. Oder es ist bloß eine Absicht, ein Impuls. Aber ich bin nicht der Impuls. Da ist etwas, was diesen Impuls erkennen kann und der vergeht wieder. Und es kommt vielleicht ein neuer. Und diesmal ein Folgen oder auch nicht. Ein Mönch, der im alten Indien gelebt hat, als die Griechen schon bis zum heutigen Pakistan so in der Zeit von Alexander den Großen sich ausgebreitet haben, war ein, sagen wir, Gouverneur dieser Provinz. Ein Grieche, der diesen buddhistischen Mönch Nagasena getroffen hat und ihm Fragen gestellt hat. Typisch westlicher Kultur entspringende Fragen. Da sind auch diese Frage nach wer bin ich und so weiter gestellt worden. Und dann gibt dieser Mönch Nagasena das Beispiel von einem Wagen. Und sagt, dieser Wagen, von Pferden gezogener Wagen, das ist dieser Wagen, er besteht aus Bestandteilen. Also einem Rad oder vier Rädern oder eine Achse und so weiter und so fort. Ist das Rad der Wagen? Nein, das Rad ist nur ein Rad. Ist die Achse der Wagen? Nein, das Achse ist nur eine Achse. Und er zerlegt es in Bestandteile. Und wenn wir das quasi nur die Bestandteile sehen, dann ist es ein Rad, aber nicht mehr ein Wagen. In der Summe der Bestandteile können wir es einen Wagen nennen. So ähnlich ist es mit Person. Der Körper hat verschiedene Bestandteile, die sich ständig auch ändern. Aber auch dieser Geist, auch das Geistige, hat auf eine Weise Bestandteile, die sich verändern, Prozesse, die stets im Fluss sind. Und ich möchte es nicht einfach als die Wahrheit dahinstellen, sondern als etwas, wo angeregt wird, es zu erforschen und zu beobachten. Kannst du etwas entdecken, was immer gleichbleibend ist, was sich nie verändert? Was geschieht mit den verschiedenen Eindrücken, die du entdeckst? Bleiben die gleich? Verändern sie sich? Und auf diese Weise zu forschen, was dieser Körpergeist denn eigentlich ist. Und die gute Frau Joko Beck hat ist schon noch weiter ausgeführt, aber das geht sich heute nicht mehr aus. Aber vielleicht nur ganz kurz so angeregt. Es geht um die innere Haltung all dem gegenüber, auch diesem Fluss gegenüber und so weiter. Und diese innere Haltung, die erstmals geprägt ist von mag ich nicht, ist gut so, ist nicht gut so und so weiter, die kann mit der Zeit so etwas wie eine Mitte finden. Diese Mitte wird auch genannt so der Gleichmut, und das ist nicht Gleichgültigkeit, sondern da ist der Mut drin, da ist Wachheit drin, da ist Weisheit drin. Und das ist so etwas wie, ja, es ist, wir können es klar erkennen, aber wir müssen nicht automatisch reagieren. Und wir werden vielleicht nicht sagen, ich habe mich bewegen müssen, sondern da ist eine Empfindung, die ist unangenehm. Und entweder kann man einfach damit sein, wenn man sich denkt, die ist jetzt nicht schädlich, und das ist einfach unangenehm, und wie ein Meditierender das einmal genannt hat, mein Knieschmerz wurde ein Teil der Landschaft. Wenn es Teil der Landschaft ist, dann ist es einfach ein Teil vom Ganzen. Aber wenn wir in diesem Dualität von mögen und nicht mögen gefangen sind, dann sehen wir nur das Angenehme, nur das Unangenehme, das, was wir mehr wollen, das, was wir loswerden wollen. Und wir sehen nicht das ganze Bild, wir sehen nicht die ganze Landschaft. Das ist noch ein Schritt, der sich entfalten kann. Wach in der Mitte, zwischen Polarität von kalt und warm, von Sonne und Schatten, von Freude und Trübsal etc. etc. Wach in der Mitte. Und ich denke, das reicht für heute. Lass uns noch eine halbe Minute in Stille sitzen.